Also Kinder, ich finde es ganz stark, dass ihr hier seid und nicht in die Kinderstunde gegangen seid. Ihr wollt die Predigt mithören, das ist gut. Ja, ein älteres Ehepaar feiert goldene Hochzeit. 50 Jahre sind sie verheiratet. Sie blicken auf ein erfülltes Eheleben zurück. Morgens beim Frühstück sitzen beide zusammen. Sie sind noch unter sich. Sie erwarten diesen großen Tag. Beide stärken sich für den großen Tag. Ja, für die vielen Gäste, die kommen werden. Und die Frau denkt bei sich, seit 50 Jahren habe ich Rücksicht genommen. Ich habe ihm immer das knusprige Oberteil gegeben. Heute gönne ich es mir und gibt das Unterteil dem Mann weiter. Der Mann, zu ihrer Verwunderung, ist hoch erfreut. Er bedankt sich bei ihr ganz herzlich und sagt, Liebling, du machst mir heute zum Hochzeitstag die größte Freude. 50 Jahre lang habe ich dir das Brötchen-Unterteil gegeben. Ich habe es dir aus Liebe gegeben. 50 Jahre hat es gedauert, bis man sich mitgeteilt hat. Vielleicht hat man geschwiegen aus falscher Rücksicht. Vielleicht hat man geschwiegen um des lieben Friedens willen. Ganz unter dem Motto, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und wer schweigt, riskiert wenigstens keinen Streit. Warum schweigen wir, wenn es um Jesus geht? Vielleicht aus ähnlichen Motiven wie dieses Ehepaar, falsche Rücksicht vielleicht. Vielleicht um des lieben Friedenswillens keinen Streit anfachen. Vielleicht aus Unsicherheit, man möchte ja nichts Falsches weitergeben. Vielleicht aber auch aus Menschenfurcht, man möchte sich nicht blamieren. Petrus kann nicht schweigen, das ist unser Thema heute Morgen. Und selbst vor Gericht ist er ein mutiger Bekenner für Jesus Christus. Und wir dürfen uns die Frage stellen, war das immer so bei Petrus in seinem Leben? War er immer jemand, der mutig vorangegangen ist? War er immer ein mutiger Bekenner? Ich lese aus Apostelgeschichte 4, Vers 8 bis 21. Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinen anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter den Himmel dem Menschen gegeben, durch den sie sollen selig werden. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Da ließen sie sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und verhandelten miteinander und sprachen, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreißt unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesen Namen reden. Denn sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lernen in den Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Petrus kann nicht schweigen. Nein, Petrus muss reden, weil Jesus ihn verändert hat. Petrus steht also hier vor diesem Hohen Rat und er weiß genau, vor einigen Wochen vorher, da hat man seinen Herrn Jesus zum Tode verurteilt. Genau bei diesem Rat. Petrus steht vor der Elite des Landes. 71 auserwählte Männer stehen in diesen Sanhedrin, in diesen obersten Gerichtshof. Die mächtigsten des Landes, sie hatten Einfluss, sie waren die gebildetsten. Und dieser Rat war dort, tagte dort beim hohen Priester Kephas. Und diesen Ort kannte Petrus auch allzu genau. Dort erlebte er nämlich die schwärzeste Stunde in seiner Nachfolge. Damals am Lagerfeuer bei den Angestellten im Hof, da werden Petrus heikle Fragen gestellt, unangenehme Fragen gestellt. Vielleicht ist es auch so, wenn du dich bekennst zu Jesus an deinem Arbeitsplatz, in der Schule, dann wirst du auch mit Fragen konfrontiert. Vielleicht manchmal unangenehme Fragen. Fragen, wo du dich selber hinterfragen musst, wo du wieder neu nachfragen musst, was ist denn mein Glaube? Wie kann ich denn meinen Glauben am besten bezeugen? Dafür brauchen wir Zurüstung. Dafür brauchen wir die Gemeinde. Petrus war immer ein selbstsicherer Typ gewesen und er hat Jesus auch große Versprechen gemacht. Du, wenn dich alle verlassen, Jesus, ich verlasse dich nicht. Auf mich ist Verlass, ich stehe zu dir, auch im Tod, auch ins Gefängnis, ich gehe mit dir. Petrus, ein selbstsicherer Typ, ein selbstsicherer Mann, ein Selbermacher, könnte man sagen. Wisst ihr, diese Selbermacher, die brauchen oft Jesus nicht. Die arbeiten selber und arbeiten und arbeiten und arbeiten. Und wenn es dann nicht mehr anders geht, dann fangen sie das Beten an. Vielleicht kennen wir das auch aus unserem eigenen Glaubensleben. Aber im Haus dieses hohen Priesters, da erleidet dieser Petrus Schiffbruch in seinem Glaubensleben. Petrus verleugnet Jesus dreimal. Er sagt, nein, ich kenne diesen Jesus nicht. Aus einem selbstsicheren, starken Mann wird plötzlich jemand, ein Versager, jemand, der weinen muss und weggehen muss. Und wir dürfen uns die Frage stellen, aus welcher Motivation kann Petrus denn jetzt bestehen? In diesem Text haben wir gelesen, er steht da mutig vor dem Hohen Rat und bekennt sich zu Jesus. Wie wird denn aus einem Wackelbeter ein Fels in der Brandung? Petrus hat eine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn und das ist der Wendepunkt in seinem Leben. In Johannes 21 können wir das gut lesen. Da steht Jesus am See Genezareth, die Jünger kommen nach einer trostlosen Nacht, sie wussten nicht, was sie sonst machen sollen, kommen sie vom Fischfang zurück und Jesus steht da. Und das Besondere ist, Jesus macht ihnen keinen Vorwurf. Er hätte sagen können, du, warum seid ihr denn noch nicht an der Arbeit? Warum seid ihr noch nicht losgegangen? Und habt verkündigt, dass ich auferstanden bin. Nein, er macht ihnen keinen Vorwurf. Jesus ist Seelsorger. Und er denkt mit ihnen über manche Dinge nach. Er macht ihnen keine Vorwürfe, sondern gibt ihnen eine neue Chance. Jesus weiß, dass Petrus in der Glaubenskrise ist und was er braucht. Und diese Männer, die ja in der Krise sind, die brauchen erstmal ein gutes Essen, körperliche Stärkung. Sie brauchen ein wärmendes Feuer, herzliche Annahme. Das wissen wir auch, wenn wir oft nach Hause kommen, die Frauen haben alles so schön dekoriert. Ne? Ja, so ist es auch. Die Männer brauchen ein warmes Feuer. Sie brauchen das vertraute Gespräch. Und hier wird das Schweigen gebrochen. Jesus nimmt sich den Petrus an. Weißt du, wenn du in der Glaubenskrise steckst, in der Sinnkrise steckst, vielleicht in der Lebenskrise steckst, in der Finanzkrise steckst oder wo auch immer, dann geh zu Jesus, weil er hat Antworten auf dein Leben. Jesus stellt Petrus nur eine einzige Frage, aber diese Frage hat es in sich. Petrus, hast du mich lieb? Petrus, mal ehrlich, warum willst du dich für mich einsetzen? Was ist dein Motiv? Was ist deine Motivation? Hand aufs Herz, was bewegt dich? Was ist denn unser Motiv? Warum wollen wir uns denn für Jesus einsetzen? Arbeitest du für Jesus? Vielleicht aus Pflichterfüllung, weil sonst kein anderer macht? Den Besuchsdienst, die Kinderstunde, im Chor mitzusingen, Putzdienst in der Gemeinde, ist nicht gerade der große Renner bei den Vergaben der Aufgaben, ja? Oder mithelfen in der Küche, wo auch immer. Oder liebst du Jesus und deshalb setzt du dich für ihn ein? Dann wird sich die Einstellung zu deinem Dienst verändern. Dann wird sich die Sichtweise für deine Arbeit verändern und du wirst eine andere Art bekommen, warum du Menschen dienen willst. Jesus will zuerst die Liebesbeziehung zu dir. Und das merken wir hier bei diesem Petrus. Er sucht die Begegnung und er möchte mit ihnen einen Weg zusammengehen. Und danach erst kommt der Dienst. Das ist so ähnlich, wie wenn du im Garten gehst. Ich habe vor kurzem mir so eine Sense gekauft, weil dieser Elektro-Ding hat nicht immer funktioniert. Das ist so eine Sache für sich. Ich habe mir so eine alte Sense gekauft. Ich weiß, mein Vater hat da immer so gemacht. Ich kann es nicht so gut. Aber ich weiß, dieses Ding muss scharf sein, sonst schneidet es nicht. Ja? Und genauso ist es auch. Wenn du in der Beziehung mit Jesus bist, in der Gemeinschaft mit Jesus bist, dann wirst du geschärft. Und dann kannst du nach außen, kannst du in den Dienst gehen, dann wird dein Dienst gut. Paulus sagt es mal so: Ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Dahin will uns Jesus bringen, dass wir weg von uns selbst kommen, dass wir mehr auf ihn schauen. Und würde dieser Anspruch denn den Petrus nicht überfordern? Jesus stellt Petrus nicht nur einmal diese Frage, sondern er stellt sie dreimal. Hast du mich lieb? Es geht um Jesus. Im Griechischen entdeckt man da ein Wortspiel. Zweimal fragt Jesus, hast du mich mit Agapo lieb, mit dieser göttlichen Liebe? Liebst du mich mit göttlicher Liebe? Und der Petrus sagt, nein, mit Philio liebe ich dich, mit der brüderlichen, mit der menschlichen Liebe liebe ich dich. Und beim dritten Mal, wo Jesus fragt in Johannes 21, hast du mich lieb? Da sagt er, hast du mich lieb mit Philio? Und Petrus antwortet, Herr, du weißt alle Dinge. Ja, mit Philio liebe ich dich. Wisst ihr, aus diesem Petrus ist ein anderer geworden. Er ist demütig geworden. Er ist nicht mehr derjenige, der sagt, ja, natürlich liebe ich dich mit der göttlichen Liebe. Ne? Nein, er ist demütig geworden. Und da hat sich was verändert. In seinem Herzensthron ist ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Nicht mehr er sitzt drauf, nicht ich, meiner, mir, sondern Jesus sitzt drauf. Und er darf sein Leben bestimmen. Und Jesus überfordert diesen Petrus nicht. Jesus kommt dem Petrus auf der gleichen Ebene entgegen. Petrus kann nur geben, was er hat, seine menschliche Liebe. Aber Jesus beschenkt ihn mit dem, was er braucht, mit der göttlichen Liebe. Und seit Pfingsten wissen wir das. Alle Gläubigen haben Anteil an dieser Liebe. In Römer 5, Vers 5, da steht, denn die Liebe Gottes, die Agape, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Brennt dein Herz für Jesus? Oder ist vieles müde geworden in deinem Glaubensleben? Ist alles Alltag geworden? Ist alles Routine geworden? Oder brennt dein Herz für Jesus? Dann wird sich etwas verändern. Bei Petrus hat sich was verändert. Wenn wir sehen in Vers 8 und Vers 13, Petrus war voll des Heiligen Geistes. Er hatte Freimut in Vers 13, das weiterzugeben. Er hatte keine Menschenfurcht mehr, er hatte keine Angst mehr, sondern er konnte das einfach so weitergeben. Wisst ihr, was wir brauchen? Wir sind Gefäße Gottes, Tempel des Heiligen Geistes, aber wir müssen erfüllt werden mit der Liebe Gottes, damit wir austeilen können zu anderen Menschen. Wenn du leer bist, kannst du nichts weitergeben. Wir brauchen das. Wir brauchen die Liebe Gottes in unserem Leben, dass er dies weitergeben kann durch uns. Beten wir vielleicht dafür, dass wir sagen, Herr, wir brauchen diese Liebe, wir brauchen das in Überfluss, dass ich selber genug habe, aber damit ich auch anderen weitergeben kann. In dieser Liebe ist Petrus für Jesus unterwegs und in Apostelgeschichte 3, da sehen wir, wie er verhaftet wird, warum es den Grund gibt. Sie sind zusammen unterwegs, sie wollen in den Tempel gehen, sie wollen anbeten und in der schönen Pforte wird ein Bettler gebracht, ein lahmer Mann. Und er streckt die Arme entgegen und sagt, gebt mir was, gebt mir doch was. Viele Menschen sehen weg vom Leid und Elend der Menschen. Petrus aber sieht hin, weil die Liebe Jesu ihn treibt. Deswegen schaut er hin. Wollen wir den Menschen denn mit Jesu Augen sehen? Die Frage mal an uns, wollen wir das? Oder sind wir vielleicht betriebsblind geworden? Sehen wir nur noch uns, unsere Schwierigkeiten, Probleme, Ängste und Sorgen, die mit uns rumtragen? Oder sehen wir auf Jesus? Ich glaube, es ist ein Willensentschluss in unserem Gebetsleben auch, so wie es David gebetet hat im Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wollen wir das? Wollen wir das? Wollen wir uns von Jesus leiten lassen? Uns die Not der Menschen zeigen lassen? Wollen wir uns verändern lassen? Es ist ein Willensentschluss. Auch im Gebet zu sagen, Herr, was ist denn heute dran? Führe und zeige du mir Menschen, denen du begegnen willst durch mich. Und dann kommen wir in vorbereitete Verhältnisse hinein. Petrus sagt zu diesem armen Bettler, du Gold und Silber habe ich nicht, aber ich kann für dich beten. Und so betet er im Glauben im Namen Jesu und dieser Mann, 40 Jahre gelähmt, steht plötzlich auf und kann gehen. Jeder, der mal einen Arm gebrochen hatte, der weiß, es muss unheimlich viel Reha und was weiß ich nicht alles, bis da wieder alles funktioniert. Und er steht auf und geht. Das ist das Wunder Gottes. Hudson Taylor, der bekannte China-Missionar, sagt Folgendes: Wir brauchen keinen großen Glauben, nur den Glauben an einen großen Gott. Wir brauchen keinen großen Glauben, nur den Glauben, das Vertrauen an einen großen Gott. Petrus muss reden, weil Jesus ihn dazu ausrüstet. Man muss sich diese Szene vorstellen. Auf der einen Seite 71 hohe Ratsmitglieder, auf der anderen Seite diese beiden einfachen Leute. Die haben nicht viel Großes zur Diskussion gehabt. Das kann man sich vorstellen. Jede Rhetorik hätte da versagt. Ja? Und selbst die Leute vom Hohen Rat sagen, es waren einfache Leute, einfache Fischer, ungelehrte Leute. Wisst ihr was? Einfache Menschen kann Gott gebrauchen. Einfache Menschen kann Gott gebrauchen, die sagen, ich habe nichts zu bringen. Füll du mir die Hände, füll du mir den Mund mit den richtigen Worten. Wollen wir abhängig von Jesus sein? In diesen Auftrag, in den Gott uns hineingestellt hat? Aus welcher Kraft kann Petrus denn hier mutig bestehen? Wir sehen, er hätte gut das Motto ja, hier anwenden können, Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber im Gegenteil, er ist mutig, er sagt die Wahrheit. Er provoziert sogar diese Leute vom Hohen Rat. Wenn man es anschaut, in Vers 10 und 11, gibt er Zeugnis von Jesus, den ihr gekreuzigt habt, diesen Eckstein, den ihr verworfen habt. Er sagt ihnen die Wahrheit. Aus welchem Mut heraus kann er denn das machen? Er weiß doch genau, wenn dieser Hohe Rat gegen mich stimmt, dann ist das Todesurteil doch sicher. Aber diesen Mut bekommt er durch Jesus Christus, der in ihm lebt. Wen kann Jesus denn als Zeugen gebrauchen? Ich habe mir gedacht, kommt es auf deinen Bildungsgrad drauf an, ob du ein Studium oder Examen abgeschlossen hast, ob du viel Vorwissen hast? Kommt es darauf an? Jesus kann sogar die Kinder gebrauchen. In der Schule könnt ihr was von Jesus weiter sagen. Nein, er braucht Menschen, die mit Jesus leben. Und wer mit Jesus lebt, hat immer ein Zeugnis für Jesus. Klar, er weiß um seine Rettung. Er weiß darum, um seine Jüngerschaft, um die Veränderung in seinem Leben. Bevor ich zum Glauben gekommen bin, habe ich geflucht. Ich bin erst mit 21 zum Glauben gekommen. Ich habe in der Welt gelebt und Jesus hat mich verändert. Jetzt muss ich nicht mehr fluchen, jetzt kann ich gute Dinge über Jesus sagen. Und wer mit Jesus lebt, der weiß um sein Gebet. Er weiß, dass Jesus Dinge verändern kann. Nur abhängig von Jesus können wir gute Zeugen für ihn sein. Und Petrus bezeugt Jesus, warum? Was ist das Ziel davon? In Vers 21 lesen wir das. Alle lobten Gott. Alle gaben Gott die Ehre. Das ist das Ziel davon, dass der Herr alle Ehre bekommt. Was darf Petrus denn in der Herausforderung wissen? Was darfst du in der Herausforderung wissen, wenn du morgen beim Arzt oder wo du auch immer bist, mit Menschen zusammenkommst, wo du sagst, ich weiß nicht, soll ich denen was sagen? Was habe ich denn überhaupt zu sagen? Du darfst eines wissen, Jesus steht dir zur Seite. Im Missionsbefehl heißt es, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus lebt in dir und du gehst nie alleine in irgendeine Situation hinein, sondern Jesus geht mit dir in diese Situation hinein. Jesus gibt uns die richtigen Worte, die wir brauchen. Und Lukas 21, Vers 14 und 15, da steht es auch ganz deutlich. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen könnt. Nicht im Vorhinein kriegen wir alle Weisheit und dann können wir ins Gespräch hineingehen, sondern wenn wir im Einsatz sind, wird uns der Herr die richtigen Worte geben, die wir brauchen. Das ist doch eine Ermutigung für uns, neu ins Gespräch zu gehen, das Gespräch zu suchen mit dem Nachbarn, das Gespräch zu suchen mit den Arbeitskollegen, vielleicht mit denjenigen, wo wir vielleicht uns verkracht haben, ein Gespräch der Versöhnung zu führen. Wir sehen, dieser Hohen Rat, den gehen die Argumente aus. Das ist das ganz Interessante. Sie können keine Anklage formulieren, sie können keinen Schuldspruch finden, sie können nur noch drohen. Petrus muss reden, weil Jesus lebt. Das ist das Thema, das Petrus in sich hat. Und wisst ihr, was das Herz voll ist, da geht der Mund über. Ja, Wer ständig mit Jesus lebt, der muss von Jesus reden, was er mit ihm erlebt. Petrus trifft in seiner Verkündigung genau den Nerv dieser Zeit. Wisst ihr, das ist genauso wie bei uns. Viele Menschen sind jetzt im Moment in Fragen. Ja, da sind die Weltmächte, die gegeneinander streiten. Was wird denn werden mit Israel, mit Nahen Osten und was weiß ich nicht alles. Menschen suchen nach echten Werten. Sie suchen nach Bestand. Was hält denn in Ewigkeit? Was gibt uns denn Halt im Leben? Wisst ihr, und wir als Christen, wir haben eine Antwort darauf, weil wir die Bibel haben. Wir wissen, was in Gottes Wort steht. Wir wissen, was auf uns zukommt. Und wir wissen, an wen wir uns halten müssen, dass wir durch alles hindurchkommen. An Jesus Christus. Und das ist ein Anknüpfungspunkt für unsere Gespräche, dass wir sagen können, wir gehen nicht ungewiss in die Zukunft. Ich wundere mich manchmal, ja. Ich war jetzt nahe Donbassgebiet in dieser Grauzone, wo beschossen wird und alles Mögliche. Ich habe mit den Geschwistern dort gesprochen und diese Frau sagt, wir gehen nicht abends im Keller. Wir legen uns ins Bett und wir beten. Wenn wir morgen noch leben, dann leben wir. Und wenn nicht, dann nicht. So ein Zeugnis haben diese Geschwister. Und ich bin oft mal beschämt bei mir selbst, wenn ich sehe, was die für einen Glaubensmut haben. Petrus verkündigt die Botschaft der Rettung. In keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, durch wen sie sollen selig werden. Jesus Christus ist der Retter, der uns der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und wir dürfen diese frohe Botschaft Menschen verkünden. Wir dürfen Hoffnungsträger sein und andere Menschen einladen, mit diesem Herrn, mit Jesus Christus zu leben. Jesus Christus ist unsere Rettung. Und dieses große Zeugnis dürfen wir anderen Menschen weitergeben. Das größte Zeugnis, was Jesus Christus auf dieser Erde hat, sind veränderte Menschen, die wissen um ihr Heil und um ihre Rettung. Die wissen um einen auferstandenen Herrn. Das ist die größte Botschaft. Petrus weiß darum und er freut sich und er verkündigt das auch. Zu Pfingsten werden 3000 Menschen gerettet, weil Petrus sich gebrauchen lässt. In Apostelgeschichte 4, kurz später, sind schon 5000 Männer beim Glauben. Und ich habe mich auch gefreut, wie ich heute Morgen gehört habe, dass wieder Leute hier aufgenommen werden zur Gemeinde. Das ist schön. Ja, Gemeinde wächst. Eine Statistik besagt, 40.000 Menschen werden heute zu Jesus Christus finden. 420.000 vollzeitliche Missionare sind unterwegs. Und ich habe eine Botschaft für dich. Du und ich, wir sind auch bei Gott eingeplant. Jeder von uns ist wichtig und wird gebraucht. Wissen wir das? Petrus muss reden, weil Gott ihn beauftragt dazu. Und er hat jeden von uns beauftragt. In Apostelgeschichte 1, Vers 8. Er lässt uns nicht einfach so gehen, sondern er gibt uns eine Ausrüstung dazu. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Überall. Hier in Espelkamp und darüber hinaus. Coca-Cola, jeder kennt es, glaube ich. Dieser Konzern hat sich 2 Ziele gesteckt. Solange ein Mensch noch Wasser auf dieser Erde trinken muss, haben wir noch nicht alle Kunden erreicht. Solange ein Mensch noch 2 Kilometer zu einem Geschäft mit Coca-Cola-Produkten gehen muss, haben wir unser Kundennetz noch nicht optimiert. Ich frage euch, welche Ziele haben wir uns denn gesteckt, um diesen großen Auftrag, den Gott uns gegeben hat, zu erfüllen? Der Missionsauftrag, der jeden von uns gilt. Vielleicht nimmst du dir heute Zeit. Nimm dir Zeit mit Jesus und sprich mit ihm und sag, Herr, wo willst du mich einsetzen? Wo willst du mich gebrauchen? Herr, rüste mich dazu aus und dann stell mich an diesen Platz, wo du mich möchtest, dass ich für dich Zeuge bin. Der Herr segne euch ganz reich dazu. Amen.